wünsche uns allen einen gesegneten Sabbat. Es ist ja heute ein besonderer wieder im Ablauf des, in Anführungszeichen, Kirchenjahres. Manche Geschichten lassen sich ganz einfach beschreiben. Wir hatten letztes Jahr einen Gemeindeausflug nach Nordtirol und waren auf dem Museumsfriedhof in Gramsach. Da ist so ein Marterl mit einem Bild vom Apfelbaum, einer Leiter und einem Menschen, der am Boden liegt. Drei Worte stehen drunter. Aufhegsting, Obegfoin, Higwin. Ja, ich wünschte mir, es wäre im Leben immer so einfach, Dinge zu beschreiben und auf einen Nenner zu bringen. Ich möchte das in der heutigen Predigt einmal mit vier Bibeltexten versuchen. Wer seine Bibel da hat, der darf sie gerne aufschlagen. Ich habe mir das alles gleich hier so ausgedruckt und untereinander kopiert. Das ist einfacher. Bei mir geht es also schneller, aber ich lasse euch die Zeit zum Mitlesen. 1. Petrus Brief, Kapitel 5, Vers 8. Das ist der erste Text. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der zweite Text steht in 1. Johannesbrief, ein paar Seiten davor, Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Der Sohn Gottes aber kam auf die Erde, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der dritte, Markus 10, Vers 45. Evangelium nach Markus, Kapitel 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und der letzte führt uns wieder ein Stück weiter nach hinten. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und aus diesem Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In dieser Situation sind wir heute. Wir sind hier heute zusammen, um das Abendmahl miteinander zu haben, das Brot zu essen, aus dem Kelch zu trinken. Und so wollen wir auch über den Tod des Herrn sprechen. Die Texte vorher, der Teufel ist von Anfang an unterwegs, um uns alle irgendwo zu verführen, in die Pfanne zu hauen, Leid und Unheil zu stiften. Der zweite Text, Jesus ist gekommen, um diese Werke des Teufels zu beenden, ihm den Garaus zu machen. Er ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und darüber sollen wir heute sprechen. Das könnte ich eigentlich mich hinsetzen und sagen, dann tun wir es. Aber ich möchte ein bisschen mehr dazu sagen. Der Teufel, unser Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich glaube, diese Erfahrung des Petrus hat jeder schon gemacht. Überall kann man Fehler machen. Und Satan wartet nur darauf, uns von Gottes Weg abzubringen. Etwas Falsches zu tun, in Fettnäpfchen zu treten oder gezielt, absichtlich oder unabsichtlich, das ein oder andere falsch zu machen. Es ist ja auch gar nicht so schwer, vor einer Schule 70 zu fahren, oder? Oder an einer Steuererklärung mal was zu vergessen. Oder die Haushaltshilfe direkt zu bezahlen, sozusagen Direktsubvention. Dann hat sie ja viel mehr von dem Geld, hat keine lästigen Abzüge und kann viel mehr Geld nach Polen oder Weißrussland schicken. Es ist gar nicht so schwer. Und der Satan lauert überall. Wie das Ganze angefangen hat, wissen wir sehr gut. Ich brauche den Text jetzt nicht zu lesen. aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 3, wie Satan dieses Leid auf die Erde gebracht hat. Was davor geschehen ist im Himmel, darüber wissen wir leider sehr wenig. Wir lesen in der Bibel ein wenig darüber, dass es gibt Hinweise, dass sich das Herz Satans gegen Gott erhob, er Gott gleich sein wollte, Zweifel an Gottes Liebe in die Herzen der anderen Engel säte. Er war sehr erfolgreich und konnte ein Drittel der Engel auf seine Seite ziehen. Und Gott ersann einen Rettungsplan. Wir wissen über die Details vorher, wie gesagt, wenig. Fakt ist, Gott schuf eine sündlose Erde, die von all dem Vergangenen nichts wusste. Er schuf Menschen und Tiere in einer perfekten Umwelt, aber schon war er wieder da, der große Durcheinanderbringer. Satan, der es immer nur darauf abgesehen hat, Menschen und die Schöpfung Gottes zu zerstören. Wenn wir nun den Bericht über den Sündenfall in 1. Mose 3 lesen, dann fragen wir uns oft, wie konnte die Eva so naiv sein und auf die Worte der Schlange hereinfallen? Wie konnte die? Doch verurteilen wir die Eva nicht vorschnell. Sie kannte keine Sünde. Sie wusste nicht, was gut und schlecht ist. Sie ging vermutlich aus Neugier zu dem verbotenen Baum, sah die schönen Früchte, sah dieses wunderschöne Tier und begann zu diskutieren. Was ist daran verkehrt? Wer sich mit Satan auf Diskussionen einlässt, hat in der Regel schon verloren. Argumentativ sind wir ihm weit überlegen und psychologisch schon gleich ganz. Und dann kam eine Behauptung, auf die die Eva überhaupt nicht eingestellt war. Sie war der Meinung, Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Und der Teufel behauptet ganz kühn, nee, ihr werdet nicht davon sterben. Was nun? Uns geht es doch oft auch so, dass wir mit Dingen konfrontiert werden, an die wir überhaupt nicht gedacht hätten. Tja, und wie ist die Eva? Was sagt ihr so, ihr Ich, ihr Selbstbewusstsein? Ich bin selber groß, ich bin erwachsen, bin ein vernünftiger, ich bin ein gebildeter Mensch. Ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich habe in einem Buch, wo auch diese Geschichte beschrieben wird, einen recht krassen Vergleich gelesen. Das klingt so, wie wenn ein zweijähriges Kleinkind zu seinen Eltern sagt, ich brauche euch jetzt alle nicht mehr, ich schaffe das jetzt ganz alleine. Ich habe gerade mit einem Gartenzwerg hinten im Garten gesprochen und der hat gesagt, dass ich Kraft in mir selber habe, die mich erhält und für alles sorgt. Ich danke euch für eure Hilfe, vielleicht sehen wir uns später einmal wieder. Krass, oder? Aber das war wahrscheinlich auch die Situation der Eva. Selbstbewusstsein hatte sie wohl genug, aber keine Erfahrung mit dem Bösen. Und so aß Eva von der Frucht und gab dem Adam davon. Und seit jenem ersten Sündenfall sind unzählige andere passiert. Und Satan hat es verstanden, sich in der Welt immer breiter zu machen. Wir haben auf der einen Seite das, was wir so als Sünde bezeichnen, das ist die individuelle Ebene. Aber dann gibt es auch noch die globale Ebene. Und einen Eindruck von dem, was Werke des Satan und Folgen der Sünde in dieser Welt ist oder sind, das erhalten wir, wenn wir die Zeitung lesen oder wenn wir Nachrichten sehen oder Nachrichten hören. Ich will das heute nicht so sehr verbreitern, aber stellt euch einmal vor, ihr würdet in Liberia oder Sierra Leone aufwachen. Oder ihr wärt Eigentümer nicht hier einer Wohnung, eines Hauses im schönen Bayernland, sondern in der Ostukraine. Stellt euch vor, ihr säßt spärlich bekleidet und mit einer Notration Proviant auf einem schwindsüchtigen Boot im Mittelmeer. Oder ihr lebtet in einem Dorf im Nordirak oder Syrien, den Homelands von Kapstadt oder einer Favela in Brasilien. Das ist zum Glück alles weit weg. Das kratzt uns wenig. Aber die Auswirkungen der Sünde und die Werke des Satans sind omnipräsent. Das heißt, sie sind überall. Und krass ist es immer, wenn das Schicksal bei uns zuschlägt. Was ist, wenn unser Auto im Urlaub geklaut wird? Wenn das Wasser nach dem Platzregen oder bei der Flut auch in unserem Keller steht? Was ist, wenn sich das Schnupfen als eine tödliche Lungenentzündung herausstellt? Wenn mein Partner oder meine Partnerin mit einem anderen durchbrennt? Wir meinen doch immer, das Leben im Griff zu haben, oder? Und dann werden wir damit konfrontiert, dass die Werke des Satan omnipräsent sind, überall. Und wer sich nun darauf einlässt, mit dem Satan zu diskutieren, der steht auf gefährlichem Boden. Da ist nun mal die nette Arbeitskollegin, die so schön plaudern kann, mit der man zum Kaffee trinken geht, die ruhig ist und nicht so genervt wie die Ehefrau zu Hause und die quäkenden Kinder. Oder umgekehrt, da ist der nette Nachbar, der im Garten so unterhaltsam ist, der Zeit hat zum Reden und nicht wie der Ehemann, der mit seiner Arbeit verheiratet ist und eh nicht zu Hause ist. Wer anfängt zu diskutieren und sich auf gewisse Sachen einzulassen, hat in der Regel schon verspielt. Es gäbe andere Beispiele, die man aufführen könnte. Ein typisches wäre noch Alkohol. Wer meint, das immer im Griff zu haben, auch der begeht ein gefährliches Spiel. Arbeitskollegen sagten mir vor einer Woche, dass sie eigentlich gar keine Lust mehr hätten, Nachrichten zu hören oder Fernsehen zu schauen. Es macht keinen Spaß mehr. Nur noch schlechte Nachrichten. Man muss das Gute in der Welt förmlich suchen, oder? Man muss es selber tun. Der Teufel ist unterwegs wie ein brüllender Löwe. Die Erfahrung haben wir alle gemacht. Und da hinein kommt nun die Aussage aus Johannes 3, Vers 8. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gekommen, diese Werke des Teufels zu zerstören. Zurzeit grassiert, wie wir alle wissen, eine Ebola-Epidemie. Ein tödliches Virus. Nun, man hat in Amerika begonnen, experimentell so ein Serum anzuwenden, von dem man noch nicht genau weiß, ob es hilft oder nicht hilft. Ja? Man ist dabei im Rumexperimentieren. Aber stellt euch vor, es wäre gelungen, irgendwo das Heilmittel zu finden. Und ihr hättet Ebola. Was wäre dann für euch wichtig? Es wäre wichtig, wer hat's? Wie krieg ich's? Wie schnell krieg ich's? Was wahrscheinlich ziemlich egal wäre, wäre der Preis, oder? Da würde man auch sein letztes Hemd hergeben. Aber im Prinzip ist das das Gleiche wie mit der Sünde in dieser Welt. Die ganze Welt ist mit einem tödlichen Virus infiziert. Die Bibel nennt es Sünde. Jeder trägt es in sich und die Auswirkungen zeigen sich bei uns allen mehr oder weniger ausgeprägt. Jeder ist infiziert, wie Paulus in Römer Kapitel 3 sagt. Und unser Schicksal ist es, auf dieser Welt sterben zu müssen. Aber jetzt kommt Jesus in diese Welt. Gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da hat er sozusagen das Heilmittel gegen die Sünde produziert. Das Antiserum. Sein Blut in einer Art großartigen Bluttransfusion gegen deines. Sein Blut, das keine Viren hat, gegen deins. Das ist sein Angebot, wenn du es willst. Und in dem Glauben als deinen Heiland und Erlöser annimmst. Aber das ist nur die eine Seite, von der ich auch vorhin schon gesprochen habe. Diese individuelle Ebene, die Sünde, Satan und ich. Aber das Wirken Jesu geht weiter. Er möchte auch die globalen Werke des Teufels zerstören. Er möchte das Leid und das Elend dieser Welt beseitigen. Er möchte verkarstete Ebenen wieder begrünen, verseuchtes Wasser reinigen, verpestete Luft wieder klären, versiegelnden Boden aufbrechen, Rohstoffe erneuern. Gekommen, Um die Werke des Teufels zu zerstören, heißt auch Kriege zu beenden und Frieden zu schaffen, Hunger zu beenden und Früchte und Brot für alle wachsen zu lassen, Unwetter und Katastrophen für immer auszuschließen, aus Waffen Kochlöffel zu schmieden, Blumen statt Unkraut wachsen zu lassen und fleißige Bienen statt hungriger Schnecken im Beet zu haben, Krankheit und Tod zu besiegen, keine Falten, keine Schmerzen, keine Zahnprothesen, Hass zum Erlöschen bringen und Liebe zu wecken, zerbrochene Herzen zur Heilung und getrennte Familien wieder zusammenzuführen. Ihr könntet die Liste endlos weiter spinnen. Herr, wann ist es endlich soweit? Das ist die Frage und die Zukunft, nach der ich mich sehne. In unserem dritten Bibeltext, da ist die Frage beantwortet, wie Jesus das tut. Er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. An keiner Stelle der Bibel ist diese innere Einstellung Jesu deutlicher zum Ausdruck gekommen als im Abendmahl. Durch seine völlige Liebe zum Vater, dessen Willen er stets tat, und seine selbstlose Liebe zum Menschen, insbesondere zu seinen Jüngern, hat er uns das gezeigt. Mich faszinieren immer wieder diese ersten Worte beim Abendmahl. Johannes Kapitel 13, Vers 1, wo steht: Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus liebte seine Jünger. Punkt. Alle. Punkt. Auch den Judas. Punkt. Oder Fragezeichen? Punkt. Die Bibel sagt nichts anderes. Und er isst auch mit dem Judas und er taucht auch ihm den Brocken Brot ein und gibt ihm diesen Brocken, wie den anderen. Jesu Liebe zu uns Menschen war so groß, dass er bereit war, sein Leben für seine Jünger und letztlich auch für unseres hinzugeben. Das ist etwas Unerhörtes, Unfassbares. Etwas, was man letzten Endes nur im Glauben akzeptieren und annehmen kann, weil es jeglichem menschlichen Denken widerspricht. Unser Denken ist immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Normalerweise denken wir Menschen nur an uns. Jeder denkt an sich, an seine eigenen Interessen, an die Interessen der Familie, seiner eigenen Firma oder des Vereins, eben an alles, was meins ist oder, ja, oder unseres, aber nicht an deins. Wenn Jesus über das charakteristische Merkmal seiner Jünger und später seiner Gemeinde spricht, dann nennt er immer und an erster Stelle die Liebe, die sie untereinander haben. Seine Liebe. Spiegelbild seiner Liebe. Und wenn Paulus über die neutestamentliche Gemeinde später schreibt, in 1. Korinther 13, dann sagt er, die höchste Offenbarung der Geistesgaben ist die Liebe, die Geschwister untereinander haben. Und weil Jesus so selbstlos liebte, sollen auch seine Jünger diese Liebe ausstrahlen. Eine Gelegenheit dazu haben wir heute im Abendmahl. Das führt uns zum vierten Bibeltext. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Mit jedem Abendmahl verkündigen wir den Tod des Herrn. Aber das heißt ja auf der anderen Seite nicht nur Tod und Trauer, sondern das ist sozusagen der Anfang vom Ende, aber nicht von unserem, sondern der Anfang vom Ende des Satans. Denn Jesus ist ja gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und durch seinen Tod hat er das geschafft. Also hat Abendmahl eigentlich weniger als mit Trauer zu tun, sondern mehr als Freude. So, wenn wir es für uns betrachten. Weil damit hat Jesus dem Teufel die Macht genommen. Seine Macht ist gebrochen. Sie ist ihm zwar noch nicht endgültig abgenommen, aber er ist ein besiegter Feind. Und Paulus ist sich auch dessen ganz klar bewusst, wenn er schreibt, bis er kommt. Es ist halt leider noch nicht so weit. Wir müssen noch etwas warten. Wir sind, ja, als Gemeinde nennen wir uns ja auch so, Adventisten, Wartende auf die Wiederkunft des Herrn. Beim Abendmahl erinnern wir an das Sterben Jesu. Wir verkündigen sein Kommen. Wir danken, wir preisen, wir loben Jesus für das, was er für uns auf sich genommen hat und freuen uns, dass wir erlöste, geheilte Menschen sein dürfen. Wir singen von Jesu Wundertat, wie es in einem Lied heißt. Wir feiern, ja, wir zelebrieren in fast heiliger Scheu unseren Ritus, der uns hineinnimmt in Jesu Leiden und Tod, aber auch teilhaben lässt an seiner Auferstehung, dem neuen Leben in Herrlichkeit und letzten Endes der Aussicht auf die Wiederkunft Jesu. Beim Abendmahl verkündigen wir, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Sein Tod hat die Macht Satans gebrochen. Wenn das keine gute Nachricht ist, was dann? Die Tragik des jüdischen Volkes war, dass sie blind waren und dass sie Jesus nicht als den Messias erkannten. Johannes, der ja selbst ein Jude war, schreibt im Johannesevangelium Kapitel 1, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, zu seinem Volk, den Kindern Abrahams, und jetzt kommt der Nachsatz, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie weh muss das Jesus getan haben? Wie weh tut es uns, wenn wir einen Menschen lieb haben und ihm unsere Liebe ausdrücken wollen? Wenn man es gut meint mit jemand. Und dann kommt da Ablehnung. Das tut weh. Wir tun uns oft schwer, bei Jesus Gefühlsregungen festzustellen, weil er immer so der Coole ist, der auf alles eine Antwort weiß, ja, der über allem steht, der Überflieger. Und dann kommt dieser Jesus aus seiner letzten Reise nach Jerusalem auf einen Hügel, er sieht die Stadt, er hält an, schaut die Stadt an. Und in vielen Bibeln steht an dieser Stelle, Jesus weint über Jerusalem. Wenn er sagt, tja, wie oft habe ich dich versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken versammelt und wieder dieses Wort und ihr habt nicht gewollt. Aber das ist nur die eine Seite. Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel des Evangeliums, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da steht, dass wir Gottes Kinder werden durch Jesus Christus. Dazu ist Jesus gekommen und Mensch geworden, die Werke des Teufels zu zerstören und uns wieder zu Gottes Kindern zu machen. Der Kreis schließt sich hier wieder. Die Adam hat gesagt, nach dem Gespräch mit dem Gartenzwerg, in Anführungszeichen, lieber Gott, kann alleine. Aber Jesus bringt uns zurück. Zurück in die Gegenwart Gottes. Zurück in die Kindschaft. Und es ist nicht nur Johannes, der das so schreibt. Ein wunderschönes Wort dazu steht auch im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 und die folgenden. Da sagt es der Paulus mit den Worten, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Und jetzt legt er noch einen drauf. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Danke, Heiliger Geist, dass du auch unsere Herzen bewegt hast, Jesus Christus anzunehmen. Wir dürfen uns freuen, Kinder Gottes zu sein. Begreifen, verstehen werden wir die Tiefe des Handelns Gottes erst in der Ewigkeit. Etwas für Gottes Liebe geben, leisten, bezahlen oder abarbeiten können wir nicht. Wir können sie nur dankbar und staunend annehmen. Und immer, wenn wir am Abendmahl zusammen sind, dann wollen wir diese gute Nachricht verkündigen, bis er kommt, um das angefangene Werk auch zu vollenden.
Amen.